Ich bin Vanessa. An euch alle, an Sie alle fürs Kommen heute, an das Aquarium, dass wir die Veranstaltung hier machen dürfen und an die Supportnetzwerke, die Matthias auch schon genannt hatte. Und natürlich auch an alle, die heute auf dem Podium sind. Ich werde euch gleich noch mal etwas ausführlicher vorstellen. Möchte aber vorab sagen, da wir heute über Sammy Baker und Roger and Zoe Wilhelm sprechen, möchte ich betonen, dass wir auch diese Veranstaltung als Teil des Kampfes für Gerechtigkeit für sie ansehen. Und wir zeigen im Hintergrund auch Bilder von Sammy, von Justines Sohn und von Zoe, von Evelyns Bruder. Und wir hoffen, dass sie mit ihren Spirits heute auch bei uns sind. Evelyn Wilhelm ist die Schwester von Roger Michael Wilhelm, der sich auch in Zoe nannte, in Anlehnung an seinen Background aus Südafrika. Evelyn, du bist unter anderem auch Künstlerin und bist auch Angehörige der unabhängigen Kommission zur Aufklärung des Todes oder zur Aufklärung der Wahrheit über den Tod von Zoe. Dann ist Justine da, Justine Sewald-Krieger, die Mutter von Sammy Baker. Du und Sammys Papa Kai Baker organisiert euch auch und habt ihr auch mitgegründet, die Justice for Sammy-Initiative. Dann ist Claudia Villopo heute auch bei uns. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Postdoktorandin hier in Berlin an der HU. Und ihre Arbeit fokussiert sich auf Themen um Rassismus, Stadt-, Asyl- und Migrationspolitiken sowie antirassistische Bewegungen. Und Claudia ist auch in der Allianz gegen Racial Profiling in der Schweiz aktiv und ist auch Mitglied der unabhängigen Kommission zur Aufklärung der Wahrheit über den Tod von Roger and Zoe Wilhelm. Und zudem ist heute Robert Trafford auch mit uns. Robert oder auch Bob ist stellvertretender Direktor bei Forensic Architecture. Forensic Architecture ist eine interdisziplinäre Praxis und ein Forschungskollektiv, das forensische Methoden anwendet. Wir werden da heute noch mal genauer drüber sprechen, um systematische Menschenrechtsverletzungen durch Staaten, Polizeikräfte, Militärs, aber auch Unternehmen zu untersuchen und öffentlich zu machen. Der Sitz von Forensic Architecture ist an der Goldsmith University in London. Und Forensic Architecture hat auch wesentliche Erkenntnisse im Falle des Mordes an Uri Jalloh, der hoffentlich allen hier ein Begriff ist, geliefert, sowie am Mord von Khaled Yozgat. Und in eurer Kartografie des Genozids untersucht ihr auch die genozidale Gewalt im Gazastreifen seit Oktober 2023. Herzlichen Dank, dass ihr alle heute gekommen seid und hier mit uns seid, um eure Erfahrungen und euer Wissen mit uns zu teilen. Wir werden heute im ersten Teil der Diskussion den Fokus auf die Notwendigkeit der Aufklärung von unten in Anführungsstrichen legen, also auf die Notwendigkeit von Gegenaufklärungen. Und damit meinen wir natürlich die Arbeit, die vor allem Angehörige, aber auch Menschen in Solidarität und diverse Aktivistinnen machen, um überhaupt erstmal herauszufinden, was passiert ist im Rahmen dieser Morde durch den Staat in Uniform. Dazu gehören natürlich Zeuginnenbefragungen, die Suche nach unabhängigen GutachterInnen, die weitere Vernetzung mit ExpertInnen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Rechtskämpfe, unabhängige Berichte und Gutachten. Und bevor wir auf die Frage der Notwendigkeit von unten oder die Frage der Notwendigkeit von Gegenaufklärungen eingehen, möchte ich mich kurz an Justine wenden und werde aber auch noch mal kurz den Fall des Mords an Sammy kurz skizzieren. Sammy Baker war Student und Sportinfluencer und hatte eine große, große Liebe für Fitness. Ihr hattet auch eine sehr gute Beziehung und eine enge Bindung. Und du beschreibst ihn oft als charismatisch, intuitiv und sensibel, aber auch so viel mehr. Und euch verband ein sehr enges Mutter-Sohn-Verhältnis. Sammy hat in Wetzlar gelebt und wurde am 10. August 2020 wollte er seinen 23. Geburtstag mit Freunden in Amsterdam reinfeiern. Und die 23 war für Sammy auch eine ganz besondere Zahl. Er trug sie auf Trikots, bei Basketballspielen, er war ein Michael Jordan-Fan. Sammy und seine Freunde besuchten unter anderem auch einen Coffeeshop in Amsterdam. Und Sammy, der nicht viel Erfahrung mit dem Konsum von Cannabis hatte und laut Untersuchungen auch nur 0,0001 Milligramm THC im Blut hatte, erlitt dann eine Psychose und infolgedessen auch Angstzustände. Er lief 2 Tage durch die Stadt, irrte förmlich umher und hielt mit einem Freund und auch mit dir, Justine, rege Kommunikation und teilte unter anderem auch seine Standorte übers Handy mit. Du hattest bereits ein komisches Gefühl und bist Sammy mit einem Freund dann auch suchen gefahren, nachdem ihr eine Vermisstenanzeige am 11. August aufgegeben habt und er dir kurz angebunden kommuniziert hatte, dass bei ihm nicht alles okay ist. Ihr habt dann Sammy am 13. August auch gefunden, und zwar 1 Kilometer Luftlinie von euch entfernt in so einer großen Stadt. Und er hatte sich zuletzt von einem fremden Handy gemeldet. Du hast erzählt, dass er sehr anders wirkte, als ihr auf ihn getroffen wirkt, seid, misstrauisch, voller Angst und auch mit dir sehr, sehr vorsichtig war. Ihr hattet ihn dann schon im Auto eigentlich nach einer Weile. Sammy hatte das Auto jedoch dann wieder verlassen. Und als ein Freund einen vorbeigehenden Polizisten um Hilfe bat, rannte Sammy dann ohne seine Flipflops ganz verstört und barfuß weg. Die Verfolgung mit insgesamt 8 Beamtinnen endete in einem umzäunten Innenhof, wo Sammy eingekreist von der Polizei und stark verunsichert und wahrscheinlich in einem sehr ängstlichen Zustand ein kleines Messer an seinen Hals und sein Handgelenk hielt. Die psychosoziale Ambulanz, die auch vor Ort war, wurde von der Polizei ignoriert. Auch wussten sie, also die Polizei, die Beamtinnen, dass du, die Mutter von Sammy, auch vor Ort warst. Sie schrien ihn auf 3 Sprachen an, sprühten Pfefferspray und richteten ihre Waffe auf ihn. Fatal ist das besonders für eine Person, die sich in einer psychischen Krisensituation befindet. Ein polizeilicher Hundeführer näherte sich dann Sammy gegen die Anweisung seiner Vorgesetzten von hinten und brachte ihn zu Boden. Sammy wurde am Ohr verletzt, dann schossen 2 Beamte auf ihn. 3 Schüsse verletzten ihn tödlich. Der damalige Amsterdamer Polizeichef hat behauptet, dass Sammy mit einem Messer in seiner Weste auf einen der Beamten eingestochen habe und dass der Hundeführer mit Sammy zu Boden gefallen und in Gefahr gewesen sei. Die Analyse, AnwohnerInnen haben dieses Geschehen gefilmt, sowie separate Untersuchungen beweisen jedoch, dass beides gelogen war. Er hatte das Messer wahrscheinlich gar nicht mehr in der Hand und lag auf dem Rücken. Die Beamten hätten sich also entfernen können. Auch die Einsatzleiterin hat später gesagt, sie habe mit dir gesprochen, was ebenfalls eine Lüge war. Die Amsterdamer Staatsanwaltschaft hat dann entschieden, die beteiligten Polizistinnen nicht strafrechtlich zu verfolgen. Grund sei, wie immer, die Notwehr. 5 Jahre nach dem Mord an Sammy gab es dann eine Einigung im Zivilverfahren. Und am 16.09. habt ihr eine sogenannte, also diesen Jahres Artikel 12 Prozedur eingeleitet, um die strafrechtliche Verfolgung der beteiligten Beamtinnen zu erzwingen. Auch in diesem Fall häufen sich, ich habe länger mit Justine telefoniert, arbeite ja auch schon länger jetzt zu Staatsgewalt, vor allem mit Fokus auf Polizei. Auch in diesem Fall häufen sich die Lügen, die Entmenschlichung von Sammy und die Täter-Opfer-Umkehr, sowie die systematische Unterlassung von Hilfe und Unterstützung für die Angehörigen. Justine, ihr hattet Forensic Architecture dann beauftragt, eine unabhängige Untersuchung vorzunehmen, die im September 2023 veröffentlicht wurde. Könntest du schildern, was die wesentlichen Erkenntnisse dieser Gegenuntersuchung sind und inwiefern diese Untersuchung euch bei der Aufklärung und der Wahrheitsfindung unterstützt hat?
1, 2, 3.
Ja. Einfach reinsprechen.
Ach so, okay, ja. Also die Staatsanwaltschaft Amsterdams, besonders eine Staatsanwältin, das nennt sich dort, also abgekürzt sage ich OM, Open Bar Ministry, haben eine sehr unzureichende Untersuchung durchgeführt. Wenn man sich mit dem Thema Polizeigewalt gar nicht auskennt, könnte man erstmal denken, wie dilettantisch. Wie kann es sein, dass die ganzen Anwohner nicht befragt wurden? Es gab keine Zeugenverhörung. Wie kann es sein, dass 2 Kugeln und eine Patrone, wie sie sagte, die Staatsanwältin im Gras gelandet sind? Wie kann es sein, dass es keine ballistische Untersuchung gab, keine Tatortskizze, keine Rekonstruktion? Wie kann es sein, dass der einzige Polizist, es waren übrigens auch nur Männer im Innenhof, die einzige Frau am Einsatz war die Einsatzleiterin, die auch völlig versagt hat? Und einer der Polizisten hatte eine Bodycam. Was ist mit der Bodycam natürlich passiert? Sie funktionierte nicht. Welch ein Zufall. Das hat die Staatsanwaltschaft natürlich auch nicht hinterfragt. Und ich könnte jetzt noch mehrere Dinge sagen. Wir haben schon schnell gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Und das war die offizielle Untersuchung der Staatsanwaltschaft. Deswegen haben wir auch schnell gemerkt, wir brauchen Expertinnen, wir brauchen unabhängige Untersuchungen und sind dann letztendlich auch zu FA gestoßen. Und FA hat dann, also eins der, oder die Findings, die Hauptfindings von FA, korrigiere mich, wenn ich was vergesse, ist, dass Sammy kurz vor den Schüssen, er wurde ja von einem Hundeführer attackiert, dass er auf dem Rücken lag und dass er die Beine oben hatte, dass er vor Panik strampelte und schrie und dass er in überhaupt keiner Position, Angriffsposition war. Ja, weil die Videos haben leider, weil da Büsche dazwischen waren, konnte man das nicht genau sehen und sie sagten, ah ja, das ist der Arm und er hat ja da eingestochen. Interessant ist auch, dass die Weste des einen Polizisten, der ja behauptet hat, oh, der hat mich von oben bis unten geschnitten, zweimal, auch interessant, warum zweimal forensisch untersucht wurde und überhaupt keine Beschädigungen waren. Ein anderes Finding war, dass der Hundeführer nicht mit zu Boden fiel. Ja, das ist sogar an den Videos zu sehen, also für jeden, der die Videos gesehen hat. Genau. Und
ja, auch überall, dass, nur dass es gibt viele Möglichkeiten für diese Polizisten zurückzuhalten, ein bisschen mehr Raum und Zeit zu machen, diese Situation anders auszuspielen, also zu enden.
Genau, sie hätten sich zurück, also das habt ihr ja auch gesagt, er lag ja auf dem Rücken und das war ein ganz großes Areal. Einmal war ein Zaun, wo er ja nicht drüber kam und die anderen, ja, Eingänge, will ich mal sagen. Ja, es war ja wie so ein Innenhof, fast so groß wie ein Fußballfeld. Die waren ja sowieso abgesperrt von der Polizei. Das heißt, sie hätten sich zurückziehen können. Ich wusste von dem allen nicht. Ich war am Parkplatz circa 250 Meter entfernt. Das Letzte, was ich mitbekommen hatte, war, dass Sammy panisch vor diesem Polizisten weggelaufen ist. Und ich weiß auch nicht, warum ich da nicht mehr hinterhergelaufen bin. Ich hatte irgendwie keine Kraft mehr, weil ich auch kaum geschlafen habe, dann den ganzen Weg nach Amsterdam gefahren bin. Wie auch immer. Sie hätten sich einfach zurückziehen können. Aber das wäre ja Deeskalation gewesen. Das bekommen Sie ja nicht beigebracht im Polizeitraining.
Genau, also Sie hätten sich zurückziehen können. Er lag am Boden. Es gibt keine Beschädigung an der Weste. Also man merkt auch hier so ein systematisches Lügen einfach auch und Umkehren der Verhältnisse. Wo steht ihr jetzt gerade im Kampf für Gerechtigkeit für Sammy? Also vor allem jetzt auf der rechtlichen Ebene?
Also es sind 5 Jahre vergangen und gerade durch diese, wir haben 4 Experten, unter anderem natürlich FA, und das gab, in Deutschland war das nicht so groß wie in den Niederlanden, also es war im Fernsehen und die Staatsanwältin reagierte zuerst, wer ist FA? Können die das überhaupt machen? Wer sind die überhaupt? Die haben natürlich auch noch nie was in Holland gemacht. Sind die überhaupt berechtigt, ja, das zu machen? Aber ich will mal sagen, man hat gespürt, dass sie langsam Respekt vor uns bekommen haben. Dass sie einfach gemerkt haben, hier, mit diesen Eltern kannst du es nicht machen, ja. Und das führte dann letztendlich dazu, dass die Polizei sogar auf uns zukam. Die wollten uns mundtot machen, das wollten wir aber nicht. Und es kam, wir führten einen Zivilprozess und es kam zivilrechtlich jetzt zu einem Vergleich, wo ein Teil der Kosten uns erstattet wurden, den wir natürlich nutzen, um strafrechtlich gegen sie vorzugehen. Und zwar in einem Straferzwingungsverfahren, weil wir gesagt haben, wir nehmen nichts an, wenn wir nicht strafrechtlich gegen die Polizisten und die Einsatzleiterin vorgehen können. Und das ist jetzt, wie du sagtest, am 16. September und das beginnt jetzt. Und ich schätze, das wird circa auch noch mal 2 Jahre dauern oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht.
Genau, es ist auch so ein bisschen diese Gewalt der Verlängerung, ne? Evelyn, dein Bruder Zoe war 37 Jahre alt. Er war Schriftsteller, Musiker, er war eine gläubige Person. Er wurde am 30. August 2021 von der Polizei am Bahnhof Morges im Schweizer Kanton Waadt durch 3 Schüsse ermordet. Er verblutete praktisch am Tatort und wurde von der Polizei, die keine erste Hilfe leistete, aber auch nicht wie eine Ambulanz hinzuzog, sogar noch in Handschellen gelegt. Auch er war in einer psychischen Krise. Auch hier sehen wir Parallelen mit Bezug auf die Fälle. Weniger als eine Woche vor seinem Tod wurde Nsoy wegen Verdachts auf paranoide Schizophrenie kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und am Morgen seines Todes stellte er sich während einer vermuteten psychotischen Episode sogar noch in der Notaufnahme des Universitätsspitals Zürich vor. Auch bei ihm wurde behauptet, es sei Notwehr gewesen. Ihr habt am 25. August, also diesen Jahres, in einer Pressekonferenz den ersten Bericht der Unabhängigen Kommission zur Aufklärung der Wahrheit über den Tod von Roger Nsoy Wilhelm veröffentlicht. Diese Kommission besteht aus Juristinnen, MedizinerInnen, Rechtsexpertinnen und anderen WissenschaftlerInnen und AktivistInnen. Und ihr habt euch auch an dem Modell der Internationalen Unabhängigen Kommission im Fall Uri Jalloh angelehnt. Und für diese forensische Untersuchung im Bericht habt ihr auch mit Border Forensics zusammengearbeitet. Du hast einen Brief an Nsoy mit mir geteilt, wofür ich dir danke, aus dem ich kurz vorlesen möchte. Ich werde in der letzten Zeit oft gefragt, wer warst du? Und ich würde sagen, du warst so vieles. Du hattest noch viel mehr sein können, viel länger sein können. Ich zögere immer mehr, diese Frage zu beantworten. Wer dich nicht kannte, ob oder sich die Mühe nicht gemacht hat, dich kennenzulernen, hat auf jeden Fall etwas verpasst. Dein Tod war so öffentlich. Jetzt deiner letzten Atemzüge, selbst deine letzten Atemzüge waren öffentlich. Und alles, was diesbezüglich noch kommt, ist öffentlich. Aber wer du wirklich warst, das bleibt bei uns. Die Geschichten, die dich zum Leben erwecken, sie sind zu kostbar, zu nah. Ich möchte sie nicht teilen, nicht öffentlich, nicht mit der Welt. Ich möchte dich nicht noch weiter hergeben, nicht noch ein Stück mehr von dir preisgeben. Aber so viel, du warst ein stolzer schwarzer Mann. Es gibt sehr wenige Menschen, die so ein großes Herz haben wie du. Du warst eine People's Person. Du liebtest die Menschen. Wir haben dich mit einer Lüge beerdigen müssen. Wir alle, deine Freunde, deine Ängsten, deine Familie, wir alle mussten mit einer großen Lüge von dir Abschied nehmen. Eine, die die Polizei verbreitet hat und die von den Mainstream-Medien gedeckt und verbreitet wurde. Und herauszufinden, dass alles so, wie es beschrieben wurde, nicht sein kann und nicht stimmt, das nimmt einem dem Atem, dem Glauben. Es reißt einem jedes Fundament weg, auf dem man steht. Dass wir dich auf diese Weise verloren haben, so brutal. Ebenso brutal wie dein Tod. Die Verweigerung der Aufarbeitung. Immer und immer wieder tötet dich die Staatsgewalt. Sie wertete dein Leben als nichts wert. Sie stellte die Lügen über die Wahrheit. Doch die Wahrheit ist die. Und dann erzählst du ihm die Wahrheit. Evelyn, kannst du auch uns erzählen, was mit deinem Bruder passiert ist und wann euch eigentlich klar geworden ist, dass es eine ganz andere Form der Aufarbeitung, der Aufklärung und auch der Wahrheitsfindung braucht und wie ihr die dann organisiert habt?
Am 30. August ging er mit dem Zug nach Genf und dann mit dem nächsten Zug wieder zurück und er stieg in Morges aus. Das ist wenig weit von Lausanne entfernt. Es schien ihm nicht gut zu gehen und er hat die Kraft im Glauben gefunden. Er konnte sich durchs Beten beruhigen. Das war sein Weg, sich zu erden. Er betete zwischen den Gleisen und dann kamen Bauarbeiter und sahen ihn und riefen die Polizei. Es kam die erste Patrouille, die waren noch einigermaßen ruhig. Es kam die zweite Patrouille, also der eine, sein Schütze kam, 30 Sekunden später war er tot. Der Schütze sagte dann, er hätte Angst gehabt, er hätte schießen müssen, weil sein Leben in Gefahr war. Sie sagten auch, er hätte ein Messer dabei gehabt, er sei mit dem Messer auf diesen Polizisten losgegangen. Unsere Untersuchungen haben bewiesen, dass das nicht so war. Auch hatten wir Videomaterial. Und auf diesem Videomaterial war das auch nicht zu sehen. Plus, der Polizist sagte bei seiner ersten Anhörung, er hätte nie ein Messer gesehen. Also die Frage, warum der Staatsanwalt trotzdem den Fall fallen ließ und sagte, es sei Notwehr, war nie klar. Und als er dann erschossen war, rief der andere Polizeibeamte, wir nennen ihn Homme de Couleur, rief den Krankenwagen. Er sagte nur, es ist ein homme de couleur hier, also ein schwarzer Mann. Er sagte nicht, wo er verletzt sei, ob er noch atmet, ob er was ist. Also nur ein homme de couleur. Und ja, dann kam der Krankenwagen irgendwann. Als er so da lag, ging es 3 Minuten, bis eine unbeteiligte Person herbeikam und ihm Erste Hilfe leistete. Die Beamten standen rum und es dauerte insgesamt 6 Minuten, bis sie anfingen, über 6 Minuten, bis sie anfingen, ihm eine Herzmassage zu geben. Also ja, die Zeit, in der er vielleicht hätte weiterleben können. Er starb am Bahnhof, er verblutete und der Staatsanwalt wollte keine Anklage gegen die anderen Polizisten wegen unterlassener Hilfeleistung machen, weil, und das eine Begründung war, ja, er wäre so oder so gestorben. In der Schweiz benutzen sie Dum-Dum-Geschosse. Die sind seit dem Zweiten Weltkrieg oder ich glaube auch seit dem Ersten verboten, weil sie im Körper zerplatzen und aus einem kleinen Loch einen enormen Schaden anrichtet. Ja, das überlebt man nur, wenn man schnellstmöglich im Spital ist. Auch hat der Staatsanwalt behauptet, er hätte nicht mehr geatmet. Die Kommission, in der eben auch Ärzte sind, wir haben mit Videoanalysen bewiesen, dass er noch atmet, dass er sich bewegt. Er war noch am Leben, als sie rumstanden und ihn verbluten ließen. Ja, und dieses Videomaterial, es war 6 Uhr am Abend, Feierabendverkehr, also es haben sehr, sehr viele Leute das gesehen und gefilmt. Und ja, die, bei der Übergabe oder bei der Befragung für das Videomaterial hat die Polizei vielmals auch gesagt, ja, jetzt könnt ihr das Video löschen. Ihr könnt es uns per WhatsApp übermitteln. Und wenn man etwas per WhatsApp übermittelt, dann löscht man die Metadaten, was eben wieder sozusagen Beweisfälschung ist, weil man nicht mehr genau sagen kann, von wo, welcher Uhrzeit und so weiter und so fort. Das alles haben wir mit Border Forensic. Das ist sozusagen ein Ableger von Forensic Architecture. In der Schweiz haben wir das über 2 Jahre ermittelt. Und deswegen wissen wir so viel.
Also da war es eigentlich auch so, dass schon von Anfang an ganz viele Fragen aufgegangen sind mit Bezug auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, also einfach diese systematische Kette eigentlich von Nichtermittlungen euch auch aufgefallen ist, dann die euch auch dazu gebracht hat, die unabhängige Kommission auch in die Wege zu leiten.
Eigentlich schon vorher, also weil als er dann starb, hat die Polizei eine Presseerklärung herausgegeben und in der sagte sie, sie hätten sofort Erste Hilfe geleistet. Ein paar Tage später, als dieses Videomaterial auftauchte, kam heraus, dass sie das nicht gemacht haben. Also es war schon von Tag 1 waren diese Lügen und der Staatsanwalt wir konnten nicht am Prozess teilnehmen. Wir mussten zuerst beweisen, dass wir im guten Verhältnis zueinander standen. Also er wollte uns von Tag 1 an nicht im Fall haben. Er wollte einfach die Akte schließen.
Claudia, könntest du noch mal kurz auch anschließend an Evelyn genau erläutern, welche neuen Erkenntnisse, du bist ja Teil auch der Kommission, diese Untersuchung jetzt ergeben hat und wie das wirklich auch konträr zu dem steht, ja, was die Cops konstatiert haben und auch die Staatsanwaltschaft.
Versuche das mich kurz zu fassen. Also die Untersuchung beweist erstens, dass Enzoi keine Bedrohung war, aber die Bedrohung eigentlich von der Polizei als Bedrohung wahrgenommen wurde und dies aber auch mit Rassismus, aber auch anderen Kategorien wie Mental Health, also seine psychische Verfassung und Geschlecht, vor allem das rassistische Männlichkeitsbild in Verbindung stand. Die Untersuchung beweist auch, dass Enzoi anstatt Hilfe, wie du schon gesagt hast, und Schutz mit tödlicher Polizei, also Gewalt konfrontiert wurde durch die Polizei und die Untersuchung verknüpft diese Gewalt mit weiteren Todesfällen des Kanton Watt. Ich kann gerne später noch darüber reden. Und dadurch, durch diese Untersuchung, stellen wir eigentlich die Aufklärungsarbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft sowie auch das Argument der Notwehr in Frage und tun das mit Visualisierungen. Ich lasse es mal hier
Ich glaube, das waren so die wesentlichen Erkenntnisse.
Genau. Ich kann gerne ins Detail, vielleicht auch später in der Diskussion noch eingehen. Ich will jetzt einfach nicht zu viel Raum einnehmen. Ja.
Wir würden noch kurz, Robert, dich auch einbringen. Ihr als Forensic Architecture macht diese Arbeit ja auch schon seit einer Weile. Und bei forensischen Untersuchungen generell geht es ja eigentlich so ein bisschen auch um die systematische Analyse von Spuren, von Beweismitteln, unter anderem auch um Beweise für Gerichtsverfahren dann zu eruieren. Und Forensic Architecture, aber auch Border Forensics, manche kennen vielleicht auch Forensics, die ähnliche Arbeit machen, geht ihr eigentlich über diese traditionelle forensische Arbeit hinaus, weil ihr auch mit Open-Source-Daten arbeitet, mit visuellen Beweisen. Ne? Wir haben jetzt gehört, in beiden von diesen Mordfällen gab es auch Videoaufnahmen, aber auch mit 3D-Modellen. Ihr macht Animationen, Kartografien. Zudem arbeitet ihr aber auch eng mit den Angehörigen zusammen und auch mit unabhängigen Expertinnen und generiert dadurch natürlich auch eine kritische Öffentlichkeit. Könntest du sagen, wie es überhaupt dazu kommt, dass ihr in einem spezifischen Fall mitarbeitet?
Ja, okay, danke. Ich möchte versuchen, auf Deutsch zu antworten. Ich bitte um Ihre Geduld. Normalerweise würden wir in einem Fall direkt von Angehörigen und Anwältinnen und Solikreisen und was eingeladen. Wir mussten dann einige weitere Informationen über diese Fälle herausfinden, welche Akten gibt es, was für Videomaterial, Fotos und so weiter. Und wir brauchen, ehrlich gesagt, im Forensic Architecture und Forensics eine besonderes Anordnung oder Verbindungen von zwischen Materialien, Fragen, staatlicher Ansprüchen. Es klappt nicht immer, aber in Fällen wie die Fall von Sami gibt es viele offene Fragen, die unsere Methoden, die digitalische Methoden, wie Sie gesagt haben, viel erklären könnten. Beziehungsweise, weil es gab diese Frage über die Position der Polizisten gegen Sami und wie die Polizisten Sami keinen Raum gegeben hatten. Und es gibt Videomateriale, als Justine hat gesagt, aber wichtige Momente waren hinten Hecken versteckt und war nicht immer klar. Also unsere digitale Modellen könnten dann zwischen diese Videobeweise ein bisschen verbinden oder was in die Lücke gibt, zeigen. Und davon könnten wir Aussage, die Polizei, die Polizisten richtig in die Frage stellen.
Und wie laufen die Untersuchungen dann genau ab? Also ihr sammelt dann erstmal diese unterschiedlichen Videomaterialbestände und welches Bildmaterial kann dafür dann überhaupt genutzt werden und welches zum Beispiel nicht?
Es gibt kein Videomaterial, die nicht benutzt könnten, aber doch ist einige Materiale vielleicht mehr hilfreich als andere. Entschuldigung, ich habe ein paar Wörter vorbereitet dazu. Technischerweise lautet die Untersuchung wie Rekonstruktion von dieser Videomateriale und dann diese Lücke identifizieren und probieren, was dazu zu sagen. Aber außerdem technische Untersuchungen gibt es auch, müssen wir auch mit Justine und Kai denken über über politische Strategie, ästhetische Strategie, wie diese Untersuchung und unsere Ergebnisse in der Public Realm, in verschiedene Foren aktiviert werden könnten. Also wir haben Berichte produziert für die Anwältinnen und wir haben dann auch probiert, Veranstaltungen zu machen, hoffentlich Ausstellungen auch zu machen. Ja, es sind eine Multiperspektive, Multiforen Effort, Entschuldigung.
Justine, auch nochmal an dich. Was sind für dich denn wesentliche Möglichkeiten auch dieser Gegenuntersuchung? Und wie hat sich für euch, also auch für dich und den Papa von Sammy, die Zusammenarbeit auch dargestellt?
Mit Forensic Architecture? Also es wurden ja zwei niederländische Experten, ein Polizeisoziologe und ein Psychiater, vom Gericht sozusagen gewährt. Also gestattet. Aber was auch interessant war, die haben nicht alle gestattet. Also wir hatten jemand anderen gewünscht, der war ihnen aber zu polizeikritisch. Ja, also die haben dann eher neutrale Personen gestattet. Ja, die Gutachten mussten wir natürlich selbst zahlen. So, und dann hatten wir noch Professor Feltes. Weil als das mit Mohamed Lamine Dramé in Dortmund passiert ist, hatte der Kai das gerade irgendwie, hatte er diese Talkshow gesehen. Und der Professor Feltes war der Einzige in der Runde in dieser Talkshow, ich weiß gar nicht mehr, welche Talkshow das war. Das war auch interessant, also das Fernsehen hat quasi so fast nur, also jemand von der Polizeigewerkschaft, ein ehemaliger Polizist und so weiter, dann irgendwelche Promis, die irgendwie gar keine Ahnung haben und irgendein Blabla geredet haben, eingeladen. Und dann saß Professor Feltes und hat gesagt, ja, die hätten mal deeskalieren müssen. Und er hat dann total den Shitstorm dafür gekriegt. Und da hatte der Kai gedacht, wow, den kontaktiere ich. Und das wurde unser Experte, der sich damit befasst hat. Und ich muss auch sagen, nur über ihn haben wir die Akte gekriegt, weil die Niederländer uns einfach nicht die Akte haben zukommen lassen. Noch nicht mal unser Anwalt, der gesagt hat, ah, das ist problematisch und es geht nicht und so weiter. Jahrelang, ja. Und dann hatten wir die Akte, boom. Und dann haben wir erst mal gelesen, was so die Aussagen der Schützen waren. Und da waren furchtbare Sachen und viele, viele Widersprüche auch, ja. So, und diese, ja, und dann kam eins zum anderen. Und Professor Feltes schlug dann FA vor. Ich kannte das vorher gar nicht, ja. Und dann, also die Zusammenarbeit war großartig. Zwar natürlich auch immer schwer, weil ich das Video auch nicht sehen kann. Das ging ja viral damals. Man muss sich ja vorstellen, einer, der da gewohnt hat, war zufälligerweise Journalist. Und er hat sich gedacht, wow, ich habe die Story meines Lebens, hat alles gefilmt und sofort auf damals Twitter gestellt. War aber auch Hof- und Hausjournalist von Het Parool und dem damaligen Polizeichef Amsterdams, den er gleich am nächsten Morgen interviewte, ja. Und dann sagte der Polizeichef gleich, ja, meine Männer sind doch keine Cowboys. Die mussten schießen, der hat doch in die Weste gestochen. Und dann ist dieser Rüben Kobs, dieser Journalist, der auch nicht mal bei Het Parool arbeitet, sofort zur Bild-Zeitung, also Bild-TV, und hat dann im Kauderwelsch gesagt, ja, das war ein Chefmesser. Und dann wurde dieses kleine Messerchen gleich doppelt so groß. Und Bild hat es natürlich gleich so, kamen so Schlagzeilen wie deutscher Influencer läuft mit Messer durch Amsterdam. Da war ja schon sofort Narrativ. Ja? Und sofort auch ein Shitstorm. Ja, und so hat dann auch jedes deutsche Käseblatt das. Und das Schlimme ist, dass wir Angehörigen oder dass Initiativen dann mühsam versuchen müssen, das zu widerlegen, mit eigener Kraft. Das ist so ein enormer Kraftaufwand. Natürlich hätten wir sagen können, ja, ist halt so. Aber nein, das hat gerade Kai und ich, wir haben einen enormen Kampfwillen und eine enorme Wut. Und diese Wut hat sich gewandelt in Energie, um einfach auch mal zu sagen, nein, ich kenne doch meinen Sohn. Mein Sohn war nicht kriminell. Ja? Interessant war auch, dass wir erfahren haben, dass die Polizei sofort Amsterdam, wir kommen ja aus Mittelhessen, die mittelhessische Polizei kontaktiert hat, in der Hoffnung, mein Sohn hätte eine Polizeiakte. Ja, der wäre schon mal kriminell gewesen. Scheiße, war er nicht. Also was müssen wir dann machen? Okay, wir machen das Messer doppelt so groß, wir bringen das über Bildzeitung und so weiter. Ja, also das ist ja eine Systematik und anfangs kapiert man das noch gar nicht. Man ist in seiner Trauer, ich war in Schock. Bis wir das so gerafft haben, was da eigentlich abgeht, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, ja.
Danke, Justine. Evelyn, bei euch haben die Medien ja auch eine riesengroße Rolle gespielt, ne? Und also gerade auch diese Kriminalisierung nach dem Tod durch die Medien und ne, wir sehen da auch die Verschränkung von Institutionen, einerseits von Polizei, von Staatsanwaltschaft, aber auch natürlich mit Bezug auf die Medien. Möchtest du dazu auch was teilen und vielleicht auch dann nochmal sagen, weil ihr ja auch die Medien haben ja auch, die Medienanalyse spielt ja auch eine große Rolle bei euch in der kommissarischen, also in der Kommissionsarbeit.
Ja, es war so, wie Justine gesagt hat. Also es wurde medial ausgeschlachtet. Es kam dann auch Suicide by Cops. Also er wollte sich über die Polizei umbringen. Und eben dieses Messer angeblich war dann 20, 30 Zentimeter groß. Also das, was du gesagt hast, 1:1. Also wirklich, es kommt nicht darauf an, sind wir in Amsterdam, sind wir in der Schweiz, sind wir in Deutschland, sind wir in England. Es ist überall genau das gleiche Narrativ. Und es ist überall das gleiche Muster der Presse. Es wiederholt sich. Es ist das, wie sie es machen. Und dort, seit die Kommission existiert, hat sich das geändert. Also jetzt ist die Kommission, die eine Pressekonferenz macht und das wird in den Zeitungen geschrieben. Es ist nicht mehr so, dass sie jetzt selber erfinden, was sie schreiben wollen, sondern sie müssen zuhören. Das, also dieser Punkt, die Kommission und die Ermittlungen haben diese Narrative geändert. Und wie du sagst, es ist ein langer, extremer Weg. Und normalerweise in der Schweiz ist es auch so, dass man von Gutachten zu Gutachten rennt und ein Gutachten kostet mindestens 25.000 bis 30.000 Euro und man ist eigentlich nur für diese Gutachten am Sammeln und der Staatsanwalt macht ein Gutachten, dann machen die Angehörigen ein Gegengutachten. Aber diese Gegengutachter werden auch vom Staatsanwalt, es gibt so eine Liste und dann wählt man die aus. Also wir mussten für ein Gutachter, der, nur ein Beispiel, der ein Gutachten geschrieben hat, also wie die Polizei arbeitet, mussten wir 30.000 Euro bezahlen. Und der Gutachter hat dann bestätigt, dass die Polizei in noch größerer Gefahr war, weil die Szene sich ja auf den Gleisen abgespielt hat. Also die Notwehr, die keine war, hat dieser Gutachter noch hervorgegraben. Und mit der Kommission, wo Experten drin sind, entfällt diese Gutachterwut und diese Geldwut, die man am Staat bezahlen muss. Es sind in der Kommission sind Expertinnen und Experten, die diese Gutachten machen können.
Wir haben ja damals auch gesprochen vor der Gründung auch der Kommission. Evelyn, kannst du noch mal, also wie war das, wie ist das bei euch, wie habt ihr das organisiert, die Kommission? Und wie war für euch auch als Familie, also auch für dich die Zusammenarbeit?
Also die Kommission war eine Idee von Mohamed Wabeile. Er kämpft seit 10 Jahren. Er hat einen Vorfall am Zürcher Hauptbahnhof, wo er racial profiled wurde und hat dann bis an den Gerichtshof gekämpft und gewonnen. Und er ging schon durch all diese Narrative, durch diese Prozesse, durch diesen, er wusste, wie es läuft, und seine Idee war dann eben so eine Kommission zu gründen, und die Idee war auch dich ins Boot als Beraterin zu holen, sie nach dem Vorbild von Uri Jalloh zu machen, weil man auch dort gesehen hat, was es für Erfolge über die Jahre gab und auch, dass es überall die gleichen Narrative sind und dass man dort ansetzen muss. Und was es für uns als Familie verändert hat, war, endlich Gehör zu finden. Also ich meine, ich mag mich noch erinnern an Zeiten, als ich den Anwalt angerufen habe und Monate auf eine Antwort wartete. Es ist klar, es war klar, die ersten Instanzen werden wir verlieren. Es gab noch niemand, der gegen die Polizei irgendwas bewirkt gewonnen hat in der Schweiz. Und dann ist es einfach sozusagen ein Aussitzen, eben dieses Spiel von Gutachten, Experten, Gegenexperten und so weiter, das spielt man da so mit und man wartet und ich wartete auf Anrufe vom Anwalt oder vom Staatsanwalt, Nachrichten und ich musste immer, ich war in dieser Bittrolle und musste vertrauen. Und es ist noch in der Westschweiz, also es ist auch ein Sprachproblem. Französisch ist nicht meine Muttersprache, sondern Deutsch. Und ich verstand nichts, was überhaupt hier gesprochen wurde. Es war immer so ein Goodwill. Und das hat sich geändert. Also diese Expertinnen und Experten, die beraten auch mich, hey, ja, das ist ein Weg, den wir gehen können. Und jetzt sind wir so weit, dass der Anwalt selber der Kommission anruft und sagt, hey, könnt ihr das überprüfen? Oder hey, sagt mir, hey, schickt das der Kommission weiter. Und es ist eine Zusammenarbeit entstanden und durch das haben wir Unglaubliches erreicht. Also der Fall wurde letztes Jahr vom Staatsanwalt geschlossen und jetzt ist es so, dass wir in einem Jahr vor Gericht gehen. Und das hätten wir uns nicht so ohne die Kommission und die Ermittlungen von Border Forensic wäre das nicht so geschehen.
Danke, Evelyn. Claudia, ihr arbeitet ja mit unterschiedlichen Expertinnen da zusammen, die auch eine unterschiedliche Expertise mitbringen. Also die interdisziplinäre Kommission hat natürlich total viele Vorteile, aber es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, das dann ins Verhältnis zu setzen. Wie würdest du denn euer Vorgehen auch beschreiben und was würdest du jetzt auch sagen mit Bezug auf die neuen Erkenntnisse, was sich damit machen lässt? Also Evelyn hat es auch gerade schon angedeutet mit dem jetzt dem neuen Anlauf mit Bezug auf den Rechtskampf.
Und was wir genau, was das jetzt heißt für den rechtlichen Kampf. Was wir vielleicht, das Vorgehen war, es war sehr schwierig, es war sehr herausfordernd, aber es hatte auch einen sehr vernetzenden Effekt von NGOs, von Institutionen, aber auch von aktivistischer Seite und geografisch auch die französische Schweiz und die deutsche Schweiz. Eigentlich, und natürlich medial hat es auch einen riesen Effekt. Das heißt, schlussendlich war es eigentlich ein Erfolg in Sachen Bewegungspolitik, würde ich mal sagen. Wie Evelyn schon gesagt hat, also sehr wichtig war wirklich diese Vernetzung und diese Zurückgreifen auf die Expertise von anderen Personen, von migrantischen Personen, von alten Kämpfen, von Uri Jalloh haben wir auch schon benannt. Das war so wichtig, aber auch aktivistische Gruppen, Festivals, antirassistische Gruppen, die geholfen haben, wirklich so basic work zu machen, zum Beispiel Fundraising oder zum Beispiel auch ZeugInnen zu finden. Wir haben zum Beispiel wirklich geflyert am Bahnhof und Leute gefragt, die diese Strecke jeden Tag fahren, also PendlerInnen, habt ihr was gesehen? Könnt ihr euch erinnern vor 2 Jahren? Habt ihr noch die Videos? Das ist wirklich so Groundwork, das sehr wichtig ist. Also mit Leuten reden und sagen, hey, wir haben ein Problem, wir als Gesellschaft müssen da hingucken. Und das halt, diese Vernetzung war super wichtig. Und es war auch noch super wichtig, dass wir ein Organisationsteam, ein Koordinationsteam hatten. Wir haben eine Stelle gegründet, wir haben extrem viel Fundraising gemacht, wir hatten sogar ein Fundraising-Team. Und so konnten wir eigentlich ein Organisationsteam haben und eine Person, die ganz wenig bezahlt wird, um ein bisschen alles zu koordinieren, weil diese verschiedenen Expertinnen, also das heißt MedizinerInnen, PsychologInnen, SozialwissenschaftlerInnen und JuristInnen, die müssen alle zusammenkommen. Und wir haben dann abgemacht, dass wir uns einmal pro Monat treffen für so ein Check-in, aber die Gruppen haben eigentlich selbstständig gearbeitet. Weil wir sprechen alle eine andere Sprache sozusagen, also eine Wissenschaftssprache. Und darum war dieses Koordinationsteam sehr wichtig und auch diese Unabhängigkeit untereinander. Und vielleicht noch zwei kurze Punkte. Wir haben uns auch mit JournalistInnen und NGOs verknüpft. Also diese Informationen von diesen Personen, von sich solidarisierenden JournalistInnen waren so wichtig, um zu fragen, wie gehen wir eigentlich vor? Was sind diese medialen Strategien? Wie benennen wir uns eigentlich? Wann haben wir eine Pressekonferenz? Wen laden wir ein? Und wir haben auch gemerkt, es gibt ganz viele auch so Human Rights Organizations, die solidarisch waren und die sehr wichtig sind in diesem Kampf. Und eigentlich das praktische Vorgehen war, wir haben all diese Fragen gesammelt und es gab immer mehr Fragen, es gab Seiten von Fragen und dann haben wir die verteilt und gesagt, hier brauchen wir eine Antwort, hier und hier und hier. Und die Board of Forensics hat am Ende wirklich extrem viel gemacht. Die haben widersprüchliche Aussagen von der Polizei hinterfragt. Sie haben neue Zeuginnen nicht gefunden, aber die haben gemerkt, hey, es fehlen Zeuginnen. Es gab, wie gesagt, keine Messerattacke. Es wurden Videos gelöscht. Es wurden Informationen gelöscht. Es gab wirklich so viele Mängel, die unglaublich waren, so eine riesige Liste von Sachen, die wir alle machen mussten. Und und dabei war es auch, war es auch wichtig, dass wir auch neben der Kommission hatten wir auch eine aktivistische Gruppe, die heißt immer noch Justice for Nzoi. Und da haben wir auch neben Fundraising auch eine Aktionsgruppe für Demos zum Beispiel, aber auch eine Datenerhebungsgruppe, die ich auch benannt habe, die geflyert hat zum Beispiel. Auch Personen für die Webseite, so IT, das ist ja auch sehr wichtig. Und Rechtsbetreuung, wie auch eine Awareness-Unterstützungsgruppe. Auch für Evelyn oder auch andere Personen, die auch Hilfe oder Unterstützung im Alltag brauchen, mit Telefonaten, mit bürokratischen Zeugs, mit rassistischen Attacken und so weiter und so fort. Und es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass wir dass Sorgearbeit auch ein Teil von dieser antirassistischen Bewegung sein muss und von dieser Kommission, weil es ist so wichtig, dass Personen unterstützt werden und dass wir eben das auch diese Kommission nicht einfach sehen, hey, wir sind die Expertinnen und wir produzieren hier was. Nein, es sind die aktivistischen Gruppen, die NGOs, all die Leute, die auch persönlich mithelfen und Leute, Individuen unterstützen oder die Familie, die Freundinnen unterstützen. Das war so wichtig, dass die Kommission eigentlich bestehen bleiben kann, weil sonst weil es so eine krasse, auch emotionale Arbeit war. Genau.
Danke, Claudia. Das ist total wichtig. Also die Bewegungsanbindung natürlich, aber auch, dass die Angehörigen im Fokus sind und dass man auch sieht, das ist natürlich auch ein wesentlicher Unterschied, ne, zu irgendwie Rechtsverfahren oder staatlichen Verfahren, ist auch einfach der Fokus, dass der auf den Angehörigen liegt und dass es auch mit einer Form von emotionalen und auch Care verknüpft ist. Weil beide jetzt auch nochmal den Rechtsweg gehen, ist meine Frage an dich auch nochmal, Robert, bevor ich noch eine finale Frage auch hätte an Justine und Evelyn, bevor wir es dann auch für euch öffnen. Wie sieht es aus eurer Erfahrung von Forensic Architecture, weil wir haben jetzt ganz viel über die Möglichkeiten gehört, Ich würde aber kurz auch noch mal zumindest auf den rechtlichen Rahmen, weil ich schon sagen würde, die Untersuchungen und auch die Kommission machen ja eine ganz wichtige gesellschaftliche Arbeit, die sich nicht nur auf den rechtlichen Rahmen reduzieren lässt. Aber jetzt nur mal jetzt rechtlich gesprochen, in beiden Fällen konnte jetzt gezeigt werden, durch die forensischen Analysen, aber auch durch die sozialwissenschaftlichen, juristischen Analysen, dass diese vermeintliche Notwehrthese widerlegt ist. Lassen sich diese Erkenntnisse eurer Erfahrung nach Forensic Architecture, weil ihr ja schon auch diese Form der Rechtsarbeit dann macht, das auch in Gerichtsverfahren einbringt, lässt sich das nutzen? Oder gibt es Hindernisse dabei? Und hat es eurer Erfahrung nach überhaupt mal geklappt?
Danke. Ich muss sagen, erst was ein tolles Beispiel von dieser gesellschaftlichen Arbeit ist. Du hast ja erzählt, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn unsere Arbeit ist, sitzt wie in einem Lager wie so und einem Netzwerk wie so. Unsere Arbeit würde schon in viele Gerichtsprozesse weltweit präsentiert oder eingerichtet, 12 Länder oder so und auch internationale Gerichtsprozesse. Es kann sein, dass unsere Arbeit als seriöse Recherche im Gerichtsprozesse verstanden wird, aber doch nicht immer. Und wir sehen oft, dass es gibt viele Wege, viele leichte, viele einfache Wege für die die andere Seite, die Anwältinnen, die Polizisten und was uns zu attackieren, so herausfordern, oft doch über unseren Ruf, nicht über unsere Ergebnisse. Unsere Position als KünstlerInnen oder AktivistInnen zum Beispiel. Es ist ein langer und langsamer Weg, diese Positionen zu enden. Wir sehen besonders in Großbritannien, dass wir immer mehr Respekt und Zeit haben in diese Prozesse, in diese Rahmen. Wir sind erstmal letztes Jahr als formaler Expert in einer dieser Gerichtsprozesse genannt wird. Und so ist das ist eine gute Sache, ein bisschen weiter dann durch diesen Weg. Aber ich würde sagen, dass der Notwehrthese. Die Problem dabei ist doch, dass wenn wir in einer dieser Gerichtsprozesse sind, die Perspektive, die Polizisten, die Glaube, die Polizisten sind doch bei den Gerichtsprozessen am wichtigsten. Sie sind gründlich für die Gerichtsprozesse. Es gibt kleine Unterschiede zwischen Deutschland, Großbritannien, Frankreich, aber überall sehen wir das, was die Polizisten glaubt, was die Polizisten sagt. Da liegt die Wahrheit für die Gerichtsprozesse. Und wir müssen das ändern, wir müssen das herausfordern, aber diese Herausforderung ist vielleicht nicht nur in diese Gerichtsprozesse, in diese juristischen Räume zu machen. Unsere Arbeit muss nicht nur diese Glaube, die Polizisten selbst bestreiten, aber auch diese Logik. Und diese Arbeit müssen wir außerhalb der Gerichtsprozesse machen, wie Claudia gesagt hat. Und dafür nutzen wir Ausstellungen, Veranstaltungen, um gesellschaftliche diese Logik der so herausfordern. Und ja, es ist doch also freue ich mich um diese Arbeit zu hören, weil wir müssen zwischen alle diese Fälle, zwischen diese Geschichte eine Bild für die Gesellschaft bauen, präsentieren. Ja.
Ja, das ist total hilfreich. Ich glaube, ihr habt jetzt alle auch sehr gut gezeigt, ne, dass wir es nicht nur irgendwie mit der systematischen Tötung durch die Polizei zu tun haben, sondern dass das systematisch verschränkt ist mit einer rassistischen Klassenjustiz, dass der mediale Apparat da auch eine sehr große Rolle spielt, aber auch die systematische, ja, ne, also die, wirklich die systematische Unterlassung auch von Unterstützung und Hilfe für die Angehörigen bis hin zu Kriminalisierung. Ob das jetzt irgendwie auch Hate-Attacken sind oder ob das weitere Anzeigen sind, dass sich das eigentlich auch durch das ganze Leben zieht von euch Betroffenen. Also nicht nur, dass euch geliebte Menschen durch diese krasse Gewalt genommen worden, sondern dass sich durch das alle Institutionen, und das zeigt auch für uns, dass eine Gegenuntersuchung immer bedeutet, auch auf all diesen Ebenen praktisch das anzugehen. Wie sind denn für euch, Justine und Evelyn, was sind für euch die Forderungen mit auch Bezug auf Gerechtigkeit auf diesen Ebenen, die ihr, von denen ihr eigentlich auch die systematische Gewalt erfahrt?
Also die Forderung von rechtlicher Seite quasi auch?
Auch darüber hinaus.
Darüber hinaus. Ja, also was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist auch eine gerechte Strafe. Nur haben wir festgestellt, dass sie dann anders aussieht, wenn es um Polizeigewalt geht. Ne? Da kann man dann George Orwell zitieren und sagen, alle sind gleich, aber einige sind gleicher. Ja, und das ist halt die Polizei. Ja, und es ist von vornherein eigentlich klar. Und trotzdem ist es ganz wichtig, nicht die Hoffnung zu verlieren. Den Kopf nicht in den Sand zu stecken, finde ich, und zu sagen, das wird ja eh nichts bringen, weil wir kämpfen ja gegen eine Staatsgewalt. Sondern es ist auch ganz wichtig, sich zu vernetzen. Und als ich das jetzt eben gehört habe, wie toll diese Kommission ist. Mensch, wir hätten euch gebraucht. Weil es gibt ja kein Handbuch für Angehörige. So, diese Schritte müsst ihr jetzt machen, wenn jemand aus eurer Familie von der Polizei getötet wird. Also wir standen völlig allein da. Ja? Aber wie es oft so ist, wenn einem wirklich das Schlimmste passiert, entfernen sich gewisse Menschen und neue kommen hinzu. Das habe ich festgestellt. Und es kommen wirklich Unterstützerinnen auch dazu. Ob in der Familie oder von Freunden. Dann war es irgendwie ein Zufall, dass der Freund von Sammys Papa ein Webdesigner ist. Und wir mit der Idee kamen, Mensch, wir machen eine Homepage. Und dann nannten wir uns hier Justice for Sammy. Und dann haben wir gesagt, am Anfang dachte ich, nee, ich will nicht, dass die denken, Sammy war so. Sammy war doch eigentlich ganz anders. Aber ich habe dann gemerkt, wir müssen öffentlich werden. Wir müssen in Social Media präsent sein. Ja? Und das haben wir gemacht. Und natürlich gab es, und die gibt es heute noch, Hate-Kommentare. Ja? Also gerade wenn man dann die Mitte der Gesellschaft trifft, kommen ja dann immer so, die Leute sind null informiert und dann kommt ja, der hat ja ein Messer, die Polizei wird doch schon wissen, was sie macht, ne? Der hat ja ein Messer gehabt. Und halt so diese blöden Kommentare, mit denen kämpfen wir bis heute, aber ich habe mich davon auch so ein bisschen distanziert. Ja, Sorgearbeit, ja, was weiß ich, also das gab es alles nicht, ne? Aber es kam eins zum anderen. Und wichtig ist auch, sich zu vernetzen. Und dann natürlich hört man dann von anderen Fällen, ja, und vernetzt sich irgendwie und eins kommt zum anderen. Und da bin ich letztendlich auch sehr dankbar, wie alles gekommen ist und wie die Hilfe gekommen ist. Aber es war ein sehr langer und steiniger Weg erstmal. Wir hätten auch so eine Kommission, wie ihr es seid, wirklich gebraucht.
Also ich will das gar nicht jetzt ganz so zelebrieren, ne? Weil also es ist nicht, dass jetzt alles super gelaufen ist. Ich will einfach nur das noch kurz sagen. Es hat auch Auseinandersetzungen und Diskussionen gegeben und Schwierigkeiten. Also es gibt verschiedene, genau, Netzwerke, es gibt verschiedene Aspekte, die beachtet werden muss, und wir sollten es versuchen. Wir sollten versuchen, auch die Leute und eine Community-Building zu machen, gleichzeitig, genau. Sorry, dass ich da jetzt einfach reinplatze.
Kein Problem, danke, Claudia. Und ich glaube auch, ne, Justine, ihr habt das auch schon gesagt, es gibt auch schon so viel Wissen von den Initiativen, vorherigen Kommissionen, wo sich immer wieder anknüpfen lässt, weil wir nicht von neu anfangen. Evelyn, magst du auch noch was dazu sagen, was so für euch auch die Forderungen sind auf den unterschiedlichen Ebenen im Kampf um Gerechtigkeit für Nsoy und natürlich auch für alle anderen, auch gerade in der Schweiz, aber auch darüber hinaus.
Also für die Schweiz habe ich keine Hoffnung mehr, aber lassen wir das. Nein, eben, es ist wie du sagst, am Anfang waren wir wirklich alleine. Wir standen alleine da und es war, die Welt bricht zusammen und man weiß nicht mehr, wie atmen. Und wenn man sich vernetzt. Wir gingen nach Paris. Wir haben dort mit betroffenen Angehörigen, also konnte ich sprechen und die haben gesagt, hey, bei uns war es auch so. Und das waren unsere nächsten Schritte. Und das hilft, das ist ein Weg. Forderungen an den Staat habe ich keine. Ich mache das nicht für den Staat. Ich weiß, dass der Staat mir da, uns da nicht helfen kann. Ich war bei einem Gerichtsprozess von Mike Ben Peter. Er starb auch im Kanton Watt. 6 Polizisten lagen auf ihm drauf. Er wurde erdrückt. Und ich war in der Verhandlung, dann das Schlussplädoyer war dann vom Staatsanwalt. Ja, bei so einer Situation, bei so einem großen, starken, schwarzen Mann, kann man schon mal die Zeit vergessen. Und das war das Urteil vom Kantonsgericht. Also das heißt, das ist die zweite Instanz bei euch. Also was will ich von so einem Staat erwarten? Dass es anders wird? Nein. Für mich, glaube ich, ist es wichtig, aufzuzeigen, was der Staat macht. Ja, und dieses Theater anzuschauen und nicht ernst zu nehmen und andere Wege ernst nehmen. Eben die Kommission, die Vernetzung. Ich glaube, die Vernetzung ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir mehr sind, können wir was bewirken. Wenn wir alleine sind, geht es nicht. Und auch diese Aufzeichnung, also wie wir jetzt mit Border Forensic hatten, eine Timeline, eine Arbeit, die hervorsticht. Ich meine, im Gegensatz zu diesen Ermittlungen, die Polizei machen, ist es wirklich dilettantisch. Der Staat kann sich das erlauben, der Staat darf das, der Staat wird dafür bezahlt. Und dass all diese Fragen, die wir hatten, nicht vom Staat beantwortet wurden, sondern von uns allen, von Border Forensic, von der Kommission, vom Bündnis, ist ein Weg. Und dieser Weg ist für mich glaube ich, der Weg nach Gerechtigkeit. Auch zusammenschauen, wie wollen wir als Gesellschaft Gerechtigkeit denken und nicht, wie der Staat ihn uns vorgibt.
Danke, Evelyn. An euch alle danke. Erstmal einen warmen Applaus. Und wir haben natürlich auch noch etwas Zeit für Fragen. Und Matthias wird mit dem Mikrofon rumgehen. Nochmal zur Erinnerung, wenn ihr nicht aufgenommen werden wollt, dann sprecht bitte nicht ins Mikro.
Ihr überlegt, welche Fragen ihr habt, können wir vielleicht nochmal sagen. Wir haben auch bewusst verzichtet, heute diese Bilder und Videos zu zeigen. Also das einzige Bild ist quasi die forensische Darstellung von Nsoy. Aber wenn ihr euch für diese Fälle interessiert, dieses Material findet sich im Netz. Aber sehr wichtig ist natürlich die Untersuchung von Forensic Architecture und Border Forensics, die auch abrufbar sind. Und euer Bericht, der zu Nsoy im Ende August war es, glaube ich, ne, 27. August oder sowas rausgekommen ist, sind natürlich auch im Netz.
Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für diese für mich extrem wichtigen und auch sehr anrührenden und gleichzeitig mutmachenden Äußerungen. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Birgitta Sticher. Ich bin Professorin für Psychologie in der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und ich will deutlich machen, dass unser Anliegen in der Hochschule als Psychologin, aber auch mit anderen, mit Juristen unter anderem auch ist, die Polizei von innen heraus auch darauf vorzubereiten, dass Deeskalation ihr erstes Gebot ist, dass sie vorbereitet ist, wie sie mit psychisch auffälligen Menschen umgeht, weil das sind die häufigsten Einsätze, die Polizisten und Polizistinnen tagtäglich zu bewältigen haben. Und ich kann nur sagen, diese Bewegung von unten und das Kämpfen mit all den Energien gegen das, wo die Polizei sich zumacht, wo die Kultur geschlossen sozusagen eine Verleugnung, Verweigerung, eine Aufarbeitung sich dagegen entgegenstellt, das ist aus meiner Sicht extrem schlimm. Ich kenne aber viele, viele Studierende, die ich über Jahre, ich mache das seit 28 Jahren, also von daher schon wirklich lange, die dankbar dafür sind, wenn sie lernen, wie es anders geht. Also es ist nicht so, dass die Polizisten und Polizistinnen per se so handeln möchten. Sie haben vor vielen Einsätzen Angst. Sie wissen nicht, was sie tun, und es muss von innen heraus eine viel wichtigerer Schwerpunkt sein, hier Kompetenzen auszubilden, damit sie mit solchen Situationen auch anders umgehen können. Und deswegen, also das für mich ein Dankeschön an diese Aktivität, die mein Engagement von innen heraus, auch Veränderungen herbeizuführen, extrem unterstützt.
Danke. Wir würden jetzt erstmal weiter sammeln und dann nochmal auf die zu den Punkten was sagen.
Also erstmal vielen Dank für die Beiträge, vor allem von den Hinterbliebenen hier, weil das natürlich, denke ich, emotional sehr aufreibend ist, immer wieder das darüber zu sprechen. Also vielen Dank für eure Kraft und vielen Dank auch allen anderen hier im Panel für eure Arbeit. Genau, also meine Frage ist genau, was Sie ja auch gesagt hatten, dass Sie sich gewünscht hätten, zu wissen, also an wen kann man sich wenden, wie kann man hier vorgehen, was sind die einzelnen Schritte, weil das weiß man ja nicht, es gibt ja kein Handbuch dafür. Und meine Frage wäre an Vanessa, weil du ja schon in verschiedenen solcher Fälle beteiligt bist, und ob es da irgendwelche Überlegungen gibt, dass man irgendwie versucht, das Ganze so irgendwie, ja, so aufzuarbeiten, dass man irgendwie vielleicht so eine Stelle hat, wo Familien oder betroffene Angehörige, Hinterbliebene sich hinwenden können und wo es dann tatsächlich irgendwie sowas gibt, so okay, hier sind zum Beispiel der Kontakt zu Forensic Architecture und anderen Organisationen, AnwältInnen, die mit sowas befasst sind, vielleicht aktivistische Gruppen in den verschiedenen Regionen oder so, für Kampagnenarbeit und so weiter. Also ob es da Überlegungen gibt.
Ja, auch von mir erstmal danke für das Teilen und die vielen neuen Informationen. Ich fand es total berührend und wichtig. Und meine Frage ist so ein bisschen ähnlich, nur, glaube ich, spezifischer auf euren Fall jetzt bezogen, weil ihr ja eben diese Kommission gegründet habt und ihr habt ja schon so ein bisschen was dazu gesagt. Aber es hat mich interessiert, wie genau das jetzt dazu gekommen ist, wie ihr euch so zusammengefunden habt und vor allem auch so außergerichtliche Arbeit, die ihr ja auch viel gemacht habt und Care-Arbeit und dieses Awareness-Team, wie sich das so gebildet hat. Ich nehme an, das war viel aus dem Umfeld, aber gerade das Umfeld ist ja auch oft eben Teil des betroffenen Kreises und kann da vielleicht auch gerade ja bestimmte Sachen eben nicht so gut tragen und braucht mehr Care. Und deswegen würde mich interessieren, wie diese Vernetzung angefangen hat und wie ihr so zueinander gefunden habt, eben vielleicht auch, um daraus zu lernen, wie das passieren kann, gerade wenn ich hier von der anderen Seite von Justine höre, dass es eben nicht so leicht von sich aus klappt. Ja.
Wer möchte hier auf dem Podium gerne antworten zu Sachen?
Ich würde gerne vielleicht kurz anfangen und mit der ersten Frage über die Polizei und die Polizeiausbildung und vielleicht auch gerade Werbung machen. Wir arbeiten mit einem Kollektiv, das heißt Rage Kids, das ist auf Instagram. Und es kommt jetzt gleich morgen das nächste Post raus oder der nächste Post genau zu diesem Thema. Und die PsychologInnen von unserer Kommission haben auch aufgezeigt, die haben sich das Polizeihandbuch angeguckt und das Studium der PolizistInnen in Lausanne angeguckt. Und da steht drin, eigentlich, sie haben gesagt, sie loben das eigentlich, das steht drin, wie du vorgehen musst mit Leuten, die psychisch vulnerabel sind. Also es steht genau drin, du solltest langsam vorgehen, nicht umzingeln. Eine Person sollte langsam, ruhig mit der betroffenen Person reden, sollte deeskalierend wirken, also sicher nicht im Umzingeln und wie gesagt, also mein Punkt ist, die Personen lernen das in der Schule und offensichtlich funktioniert das nicht. Also offensichtlich ist es nicht genug, um also Ausbildung ist nicht genug, dass Polizeitötungen verhindert werden können. Ich glaube, auch dazu kann man auch noch sagen, dass es so viele, es gibt gar keine Daten, also es gibt wirklich eine Verschleierung der Daten, aber auch Verschleierungen der Praktiken der Polizei, dass wir nicht wissen, was macht die Polizei überhaupt, wie lernt sie, was wird eigentlich gesagt, wie ist eigentlich diese Cop-Culture, sie hat eigentlich die Macht darüber, wie Polizeipraktiken vermittelt werden zur Gesellschaft. Wir wissen nichts darüber und diese Macht haben wir versucht eigentlich zu hinterfragen und da etwas dagegen zu setzen. Und was ich auch jetzt auch wichtig finde, wir hatten in der Schweiz andere Todesfälle in Kanton Waadt. Zwei zum Beispiel Jugendliche, Camille Belchoir und Marvin Gallum, wurden von der Polizei verfolgt. Die haben offensichtlich auch nicht, dieses Polizeihandbuch hat offensichtlich auch nicht geholfen. Also ich meine, die Jugendliche verfolgen, die sind dann beide gestorben bei der Verfolgungsjagd. Es gab einen rassistischen WhatsApp-Chat von 20% der PolizistInnen in Lausanne. Der ist nicht nur rassistisch, der war antisemitisch, der war sexistisch, der war ableistisch. Also das heißt, wir haben eigentlich wirklich ein großes Problem, obwohl diese Person auch über Rassismus angeblich Bescheid wissen oder über Rassismus lernen in ihrer Polizeiausbildung. Das heißt, also ich frage mich dann halt einfach, ob das jetzt überhaupt irgendwas bringt da müssen wir offensichtlich mehr tun. Und ich glaube, da ist eben die Frage, was heißt es, wenn die Polizei um Hilfe gerufen wird, weil es an Alternativen fehlt, weil die Polizei schützt angeblich eben nicht alle Personen. Ich lasse es mal so stehen, ich könnte jetzt noch ganz lange reden, aber einfach das ist ein bisschen die Fakten von der Schweiz, dass es da viele Todesfälle gegeben hat, in letzter Zeit vor allem.
Justine und Evelyn wollen auch noch was sagen.
Ja, also die Polizei, wenn sie dazu befragt wird, sagt ganz oft, also gerade bei Menschen in psychischen Krisensituationen, ja, wir sind doch keine ausgebildeten Psychologen oder Psychiater. Wir haben doch eine ganz andere Ausbildung. Unsere Aufgabe ist eine andere. Aber nicht nur, dass sie das Handbuch nicht befolgen, wie du sagst. Das gerät ja oft alles aus dem Ruder. Ja? Und was mir oft fehlt, ist gesunder Menschenverstand. Also in unserem Falle war es sogar so, dass ein Psycholanz heißt das in Amsterdam, da war ein Sanitäter mit psychiatrischer Zusatzausbildung, der war direkt vor Ort und hat Polizisten, waren ja alles Männer da, die da waren, gefragt, wer ist denn hier die Einsatzleitung? Und er wurde einfach ignoriert, ja. Und dann hat er seinen Ambulanzwagen umgeparkt und hörte schon währenddessen die Schüsse, weil sie haben meinem Sohn insgesamt 15 Minuten gelassen zum Leben, ja. Und ich will mal sagen, nein, ihr seid keine Psychiater und Psychologen, liebe Polizei, aber benutzt doch mal gesunden Menschenverstand. Bei uns wurde auch nur rumgeschrien. Es gab nicht eine Person, die beruhigend auf Sammy eingeredet hätte. Nein, es wurde rumgeschrien. Und der eine Schütze, es ist ja auch auffällig, sind das ja oft ganz junge Schützen, die A, unerfahren sind, B, es vielleicht auch ganz geil finden, mit einer Waffe rumzulaufen, habe ich manchmal das Gefühl, ja, und dann können sie ein bisschen Rambo spielen. So ist es, so war es auch in unserem Fall, denn erstmal hat der Sammy gepfeffert. Und anstatt ihm vielleicht das Messerchen abzunehmen, geht er dann laut Protokoll, muss ich jetzt 7 Meter zurück, und jetzt zücke ich meine Waffe. Und dann hat er die Waffe auf meinen Sohn gezückt. Also völlig Banane, ja, überhaupt kein gesunder Menschenverstand. Aber da wird gesagt, das war doch alles Notwehr. Ja, wessen Notwehr war es denn, ja? Also wenn ich von hinten, das war auch alles okay bei denen, der Hundeführer reißt meinen Sohn von hinten, und ich meine, man muss sich mal vorstellen, auch wenn man irgendwas in der Hand hat, ein Handy, ein Messer, man wird von hinten überrascht und zu Boden gebracht. Was passiert denn? Ich habe doch einen Reflex, Ich verliere doch die Sachen, ja? Und dann ein paar Sekunden später wird er erschossen, aber er hat ja wild rumgestochen, ne? Also das Ganze ist sowas von widersprüchlich, dass ich selbst mit einer gesunden Intelligenz und einem gesunden Menschenverstand weiß, das ist absoluter Bullshit. Aber wir müssen es beweisen, weil die da oben, will ich mal sagen, einfach sagen, tja, was sagte die Staatsanwältin? Tja, also das ist irrelevant. Und das ist irrelevant. Und wer ist FA? Ja, das sind die Argumente, die die dann bringen. Und dann denke ich mir, also was ist das denn? Das macht einen einfach so wütend und fast auch hilflos. Aber es kann ja auch einen nochmal so ein bisschen beschleunigen, dann gerade das an die Öffentlichkeit zu bringen. Weil eins habe ich festgestellt in dem Kampf. Was die Polizei hasst, ist Öffentlichkeit. Ist, dass man das alles öffentlich macht. Und natürlich muss man sich Journalistinnen angeln, die einem, ja, die zu denen man nett ist, die, ja, mit denen man irgendwie kann. Und das ist schon die halbe Miete. Das haben wir dann auch selbst gemacht, ja. Und die haben dann immer schön berichtet. Und das hassen die, das wollen die nicht, ja. Die wollen ja, dass man klein und weinend sagt, oh, das bringt ja eh nichts, ja. Und damit können sie besser. Aber man darf sich nicht verarschen lassen. Sorry, dass ich hier so viel rumfluche, aber...
In der Schweiz hat die Ausbildung der Polizei dauert 2 Jahre und weltweit sind es die gleichen, immer die gleichen Probleme mit der Polizei, die gleichen Narrative, ob in Amerika, in England, in Holland, in Deutschland, in Frankreich. Ich weiß nicht, ob die Ausbildung der Polizei hier was mehr bringt, sondern eben dieses Konstrukt überdenkt werden muss. Ja, wie Justine am Anfang sagte, wir waren alleine, als das passiert. Es haben sich viele abgewendet und es sind viele neue Leute dazugekommen. Mit diesen Leuten haben wir das Bündnis gegründet und von dort aus sind Aktivistinnen mehr dazugekommen. Es gab Veranstaltungen, die wir besucht haben. Es gab, so wie heute, dass wir den Fall vorgestellt haben und dann kamen Ideen, ah, das könnt ihr noch brauchen oder ah, da kenne ich noch jemand. Also eben dieses Öffentlichmachen, dieses Vernetzen, dieses gemeinsam Denken, wie kann man es lösen? Weil am Anfang, als ich in diesen Kampf ging, gezwungenermaßen, sagten alle, Vergiss es, ihr werdet nichts erreichen, ihr müsst das jetzt so akzeptieren, ihr werdet höchstens in Straßburg vielleicht gewinnen, das sind dann 100.000 Franken später und 10 Jahre später. Und ja, alleine schafft man es nicht. Wir brauchen Menschen, die uns begleiten und die auch neue Ideen entwickeln, die es ist... Der Staat hat so viel Mittel, nicht nur materiell, sondern auch personell. Und dagegen müssen wir halten, dagegen müssen wir steuern. Und alleine schaffen wir es nicht. Also es braucht wie neue Ideen, es braucht neuen Mut, es braucht Kreativität, es braucht Zusammenarbeit, es braucht Zusammenhalt, es braucht eine Community, die das trägt.
Ich wollte kurz zu der Frage der Vernetzung darauf kurz antworten. In Deutschland, aber auch im europäischen Kontext ist es ja schon so, dass sich unterschiedliche Initiativen auch vernetzt haben. Und 2019 zum Beispiel gab es hier eine Konferenz in Berlin, getragen von der Initiative im Gedenken an Orijal und anderen Initiativen, wo sie sich mit weiteren Initiativen ausgetauscht haben über Strategien, über Netzwerke. Ne? Also diese Arbeit besteht auch schon so lange. Ich würde sagen, auch als Aktivistin in dem Feld, aber auch als Forscherin, dass es das auch nochmal auf einer europäischen Ebene stärker braucht, also wirklich systematische Vernetzungsarbeit mit den Initiativen, aber auch natürlich mit den mit den Angehörigen und dann auch ne, Formen des gemeinsamen Forderns, Tribunale etc. Ich würde da jetzt nicht so stark auf staatliche Stellen vertrauen, ganz ehrlich. Wir sehen es jetzt am Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin. Wir haben es bei Mutombo gesehen. Das war jetzt vor 2 Wochen, wurde das ja thematisiert, dass selbst wenn gezeigt wird, dass anders gehandelt hätte werden müssen, eigentlich diese Gesetzesintervention keine Zähne haben. Was ich damit meine, der Widerstand, die Transformationskraft kommt über die politische Mobilisierung und über den politischen Widerstand. Und genau, ich bin hier heute als Moderatorin, aber ich finde es schon nochmal wichtig zu sagen, weil ich ja jetzt auch seit einer ganzen Weile zu Polizeigewalt und Staatsgewalt forsche, empirisch zeigt sich, wir sehen empirisch, dass über die Jahre die Frage von besserer Ausbildung bei der Polizei systematisch nicht das Problem ist und nichts bringt. Es geht wirklich eher um auch ein Zurückdrängen der polizeilichen Macht und für ein Einstehen und ein Erkämpfen auch von anderen Lösungen zu den polizeilichen Lösungen, die natürlich immer mehr beauftragt wird, zu einer Kriminalisierung von Armut, Kriminalisierung von Wohnungslosigkeit, von Migration etc. Also empirisch wissen wir auch, wir müssen eigentlich ganz woanders ansetzen. Und ich glaube, das habt ihr auch gezeigt mit Bezug auf, was es eigentlich braucht, um wirklich sowas wie Gerechtigkeit überhaupt erlangen zu können auf einer gesellschaftlichen Ebene. Wir würden vielleicht noch eine kurze Runde machen, weil wir haben auch ein bisschen später angefangen, wenn das okay ist, falls es noch Fragen gibt.
Ja, ich wollte auch noch mal zu den Kommissionen fragen, wurde ja schon gefragt. Also auch noch mal vielen Dank an euch und besonders euch Angehörigen, dass ihr hier sitzt und das auch immer wieder weitertragt und Mut macht. Genau, es gab schon die Frage zu den Kommissionen. Wie entstehen die denn? Also es gab ja jetzt die in Lausanne und auch bei Origiallo. Und ich hatte mich noch gefragt, ich glaube, irgendwann wurde gesagt, wir wollten dann die Akte haben oder ich weiß nicht, ob ich gerade was vertausche. Und dann hat die Kommission das geschafft oder... Also genau, ich glaube, die Frage, die ich habe, ist, wie viel Macht haben die auch, die Kommission, sind die dann auch, sagen die auch in Gerichtsprozessen aus? Oder ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl in der Diskussion, dass die Polizei davon auch dann eingeschüchtert ist oder dass auch eine gute Gegenmacht ist. Und ich kenne mich damit aber gar nicht aus und vielleicht habe ich es nicht zwischen den Zeilen gehört. Und genau, also es gibt dann einfach eine Kommission aus Wissenschaftlerinnen und Fundraisern und die werden dann auch so groß und so legitim, dass sie auch in einem Gerichtsprozess gehört werden oder Gutachten stellen. Also ich glaube, an irgendeinem Punkt wurde auch gesagt, die konnten auch Gutachten stellen und genau, irgendwie dazu hatte ich noch eine Rückfrage oder war mir das nicht ganz klar?
Ja, in euren Fällen, in Anführungszeichen, hat die Polizei eben klar rassistisch sich verhalten und ist als Mörder aufgetreten. Aber die Polizei, also ich sage nochmal, weil sie Bullen, ja, die handeln ja genauso im Endeffekt, wenn es darum geht, rassistische Gewalt anderer Täter zu verschleiern. Also dass sie eben halt dann nicht ermittelt, welche Nazis es sind, etc., also NSU und die Neukölln-Komplex und so weiter, dieses Ganze, wo die Bullerei sich weigert, eben Nazi-Gewalt aufzuklären. Das gehört ja irgendwo zusammen im Endeffekt, ne? Dass also diese rassistische Institution eben natürlich auch rassistische andere Täter schützt. Ne? Und ich weiß nicht, inwieweit seid ihr in die Richtung aktiv?
Ja, ich vielleicht fange an und dann kannst du weitermachen. Also wir haben die Kommission gegründet. Es gab 3 verschiedene Sachen gleichzeitig. Die Kommission, dass wir wollten etwas dagegen setzen mit anderen ExpertInnen, die beweisen, was der Staat sagt, was die Polizei sagt, ist falsch. Und es gibt Beweislücken und wir klären den Fall auf. Das wollten wir machen mit diesen verschiedenen ExpertInnen, die ich vorhin benannt habe. Gleichzeitig mussten wir das Einstellungsverfahren des Staatsanwalts schafft, also Einsprache erheben, weil der Staatsanwalt wollte 2-mal der ganze Prozess einstellen und hat es sogar geschafft. Und dann brauchten wir sofort Beweise, um den Anwalt eigentlich zu unterstützen, um dieses Einstellungsverfahren zu stoppen. Und da haben wir mit Border Forensics gearbeitet und die haben eigentlich aufgezeigt,
dass all die Ungereimtheiten aufgezeigt, also dass die Zeitangaben der Polizei nicht stimmen, dass sie Audioaufzeichnungen nicht haben, dass sie Polizeifunkdaten gelöscht haben und so weiter und so fort. Das heißt, es gab drei verschiedene, also es gab, und dazu kamen auch noch die sozialen Bewegungen. Das heißt, es gab eigentlich drei verschiedene Gruppen, die da gearbeitet haben. Und Border Forensic hat dann schlussendlich mit der Kommission, also mit diesen ExpertInnen, zusammengearbeitet, mit diesen WissenschaftlerInnen. Und nebenbei gab es dann aber auch diese sozialen Bewegung, Justice for Nzoy. Und das heißt, die sind separat, aber die helfen einander. Und bei dieser sozialen Bewegung waren eben, war diese Care-Gruppe, waren diese Politaktion-Gruppe, war die Fundraising-Gruppe und so weiter und so fort. Das heißt, es lief eigentlich parallel und Border Forensic hat eigentlich diese physische, diese materielle Analyse geliefert mit den Bildern, mit den Visualisierungen, mit der Rekonstruktion und die ExpertInnen haben und Border Forensic hatte auch den Lead und die ExpertInnen haben eigentlich Border Forensic unterstützt und die sozialen Bewegungen haben die ganze Kommission unterstützt, also genau, und die Familie und den FreundInnenkreis. Genau, so weiter und so fort. Und dann gab es natürlich auch Meetings, wo alle Leute zusammen waren und im Essen und so weiter und so fort. Also wirklich dieses Community-Feeling oder Community-Nicht-Feeling, Community-Building war auch ganz, ganz wichtiger Teil mit diesen sozialen Aktivitäten und Aktionen und Protest, aber auch im Festivals und so weiter und so fort. Genau. Ja.
Ich kann noch ergänzen, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei immer wieder Rassismus verneint hat, gesagt hat, nein, das ist kein Rassismus. Und auch, dass der Anwalt, also unser Anwalt hat gesagt, ja, gegen Rassismus kann ich nichts machen vor Gericht. Also gegen Rassismus, da bin ich raus, da kann ich nichts sagen. Es geht nur um die Sache, ich kann verteidigen, aber Rassismus, das kann ich nicht behandeln. Und staatlicher Rassismus gibt es so oder so nicht in der Schweiz. Der Bericht von Border Forensic und der Kommission hat jetzt aufgezeigt, dass es staatlichen Rassismus gibt. Und das ist das Wichtigste. Also, dass es nicht nur sagt, ja, es gibt staatlichen Rassismus, es gibt das, sondern eben aufzeigen, wie es sich äußert und wo die Punkte sind, an denen gearbeitet werden muss. Das ist das Essentielle. Und diese Zusammenarbeit mit AktivistInnen und ExpertInnen, das ist sehr, sehr wichtig, um die Positionen, die wir haben oder uns erwünschen, auch verschriftlichen aussagen zu können, oder?
Bericht aushandeln zu können, weil ja. Also so wichtig ist, dass die AnwältInnen, die machen das ja auch nicht von selber, die reden nicht über Rassismus, die wollen das nicht, weil die denken, man kann da gar nicht gewinnen. Das heißt, du brauchst eigentlich Leute, du musst die Argumente auch liefern, wir müssen die Beweise liefern und dann macht der Anwalt, der sagt, okay, stimmt, das kann ich jetzt mal versuchen, hier gibt es einen Bericht und das ist wirklich, man muss, glaube ich, auch so diese AnwältInnen unterstützen, weil das ist, glaube ich, wieso, das lernen sie nicht. Also, Rassismus vor Gericht zu verhandeln ist fast unmöglich. Das haben wir auch gesehen in anderen Fällen, Mohammed Wabaile, Wilson A., Mike Ben Peter, das ist unmöglich in der Schweiz, Rassismus vor Gericht zu verhandeln, weil die Leute die Definition nicht kennen, nicht, also die Institutionen als institutionellen Rassismus nicht benennen können. Darum war die Kommission und der Bericht, also die Untersuchung, so wichtig, dass wir überhaupt auch die Gesellschaft, aber auch die Institutionen und die Gerichte dazu zwingen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Genau, und die Argumente zu liefern für die AnwältInnen. Genau.
Ja, und es ist jetzt auch so, dass diese Expertin, also zum Beispiel Border Forensic, wird vor Gericht dabei sein. Und das ist eine aktivistische Gruppe, die mit uns dort in diesem Saal sein wird. Also ich werde nicht mehr alleine dort hocken und denken, Gott, was machen die alle, sondern ich habe jetzt Begleitung. Und das, nur schon das, dieser Gedanke, finde ich ermutigend, dass man auch aus einer aktivistischen Bewegung wirklich das System ändern kann.
Magst du auch noch was sagen, Justine? Und ich habe mich auch gefragt, Robert, auch Forensic Architecture, ihr habt ja auch den Fall von Halit Yozgat Also ne, die Rolle, die auch, und das geht, glaube ich, auch nochmal zusammen hier, ne, also einfach faschistische Gewalt, nicht durch den Staat, durch Gruppen und staatliche rassistisch-faschistische Gewalt, wie das Hand in Hand geht, habt ihr ja auch nochmal bearbeitet. Aber Justine, möchtest du auch noch was sagen zu dieser...
Ja, also wir würden, also uns wurde auch geholfen von einer Organisation in den Niederlanden, die heißt Control Alt Delete, die ist hier vielleicht nicht bekannt, aber das ist eine Menschenrechtsorganisation, die zum Beispiel auch die Statistik führt bei Police Violence und auch bei Racial Profiling und die eben auch Angehörigen hilft. Und die ist sogar erstaunlicherweise selbst dort vom Staat ziemlich anerkannt, ja, und sind aber auch unabhängig und die sind ja jetzt auch in Kontakt mit euch gekommen und arbeiten mit euch zusammen. Und Kai und ich, wir haben immer gesagt, ja, irgendwie müsste es in Deutschland auch sowas geben. Also so eine Bewegung, die alles irgendwie bündelt, wo verschiedene Leute für verschiedene Bereiche zuständig sind. Wie du sagtest, wie bei eurer Kommission quasi. Also dass es zum einen irgendwie Care-Arbeit ist und wie kann man Angehörige unterstützen. Auch so Sachen, dass man ihnen sagen kann, ja, du brauchst jetzt Therapie oder Traumatherapie oder was weiß ich. Ja, du musst jetzt auch erstmal nicht arbeiten gehen und so, ja, solche Sachen. Das wusste ich ja auch nicht. Ja, ich keine Ahnung. Also so Dinge, dass man da einfach Beratung bekommt, natürlich auch rechtlich, natürlich auch aktivistische Unterstützung und dass es aber auch Links gibt zu verschiedenen Initiativen und so weiter oder Solidaritätsgruppen und auch zu verschiedenen Fällen, dass man sehen kann, aha, dass vielleicht auch jemand, der da gar nicht aktiv ist, auch sehen kann, oh, guck mal, da sind ja auch wieder Parallelen und so weiter. Also irgendwie sowas, das würde uns so als Vision vorschweben, ja, auch, dass etwas gebündelt wird, weil es gibt so viele verschiedene Gruppierungen und manchmal ist man da auch so ein bisschen hilflos bei den ganzen Gruppierungen. Natürlich ist es wichtig, dass die Städte auch selbst Gruppierungen haben und ihre Statistiken führen, aber irgendwie so eine große Organisation, das fänden wir irgendwie toll.
Ja, danke euch. Vielleicht noch kurz, Josie, weil du das angesprochen hast mit den Kommissionen. Also die im Gedenken an Uri Jalloh, die Kommission, die unabhängige Kommission, die ja auch dann im Gespräch war mit der Kommission Finsoy, da ging die direkte Linie, gab es in Anlehnung an die Truth Commissions in Südafrika. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, nochmal zu benennen, ja, weil es da ganz wichtig auch um die Verschränkung von Kapitalismus und Rassismus ging in diesen Truth Commissions. Die Truth Commissions gezeigt haben, wie legal das Apartheidsregime funktioniert hat, aber eben auch politisch-ökonomisch und auch andere Bereiche. Und diese Arbeit, auch alle Ebenen, also bewegungspolitisch, Leute, die direkt, natürlich direkt betroffen waren, der ganze Bevölkerung. Aber dann zu sagen, ja, es gibt eine legale Intervention, aber gerade wenn auch gerade wenn wir von einem Justizsystem sprechen, das eingelassen ist in diese Machtverhältnisse, kann dann gar nicht so viel erwartet werden von den Interventionen, sondern es war natürlich auch angebunden an die politischen Kämpfe. Und ich finde das auch wichtig zu sagen, dass man natürlich auch in dieser Tradition versteht. Deswegen war das jetzt bei der Kommission Uri Jalloh ähnlich. Es gab drei Arbeitsgruppen oder gibt drei Arbeitsgruppen, forensisch, sozialwissenschaftlich, aktivistisch und eben rechtlich, die miteinander arbeiten und bewegungspolitisch angebunden sind. Und natürlich im weiteren Austausch auch mit all den wichtigen Gruppen und Kollektiven, die auch hier in diesem Kontext diese Arbeit machen. Du hattest es gerade erwähnt, Rassismus im Gerichtssaal, Justice Collective, Racism on Trial, die Leute, die die Arbeit auch machen, um auch zu dokumentieren, wie laufen eigentlich solche Gerichtsverfahren ab mit Bezug auf Rassismus, aber eben auch verschränkte Ungleichheitsformen und auch vor dem Hintergrund eines Ausbeutungsregimes. Und ich glaube, es ist so wichtig zu sehen, wie du auch gesagt hast, Justine, das weiter zu verbinden und auch auf dem aufzubauen, was schon da ist. Auf dem Wissen, auf den Erfahrungen und auch wirklich auf dem, ja, auf der Praxis des Kämpfens, aber auch des Aufeinanderaufpassens, wie ihr das besonders, Evelyn und Justine, ihr heute Abend so stark gemacht habt, mit Bezug auf die Gewalt, aber auch mit Bezug auf das, wie ihr weiterkämpft, aber wie ihr euch auch, wie ihr Kraft gebt, aber euch auch natürlich mit den Bewegungen gemeinsam stärkt. Deswegen danke ich euch sehr, sehr herzlich, dass ihr heute hierher gekommen seid nach Berlin, um auch hier mit dem Publikum, mit Genossinnen, mit Mitstreiterinnen ins Gespräch zu gehen. Und natürlich auch an dich, Claudia, und an dich, Robert, für die gute Diskussion und dass ihr hier wart. Und danke euch fürs Kommen.
Wir haben das ja aufgenommen, das Audio. Das findet ihr in ein paar Tagen auf der Webseite von der Zeitschrift Zilib. Ist die Veranstaltung angekündigt, da wird es dann unten verlinkt. Ich wollte noch kurz sagen, dass wir auch einer der Bereiche sind sozusagen, die da so ein Rädchen sind in dieser Aufarbeitungsgeschichte. Die Zilib ist, glaube ich, so die radikal-kritischste, also polizeikritischste Zeitschrift, die es so im deutschsprachigen Raum gibt, würde ich sagen. Gibt es seit 1978. Und seit 76 schon, daraus ist es eigentlich nämlich auch entstanden, dokumentieren wir eben tödliche Polizeischüsse. Und dokumentieren heißt, dass da quasi eben auch so kurze Geschichten, früher immer im Print, dann jedes Jahr zu den Fällen geschrieben wurden, also so kurze Skizzen, was eigentlich passiert ist. Inzwischen machen wir das online. Es gibt eine Unterseite, die nennt sich Polizeischüsse, also mit ues.zilib.de. Was auch eine Statistik ist, also wir haben es auch ein bisschen geschafft, quasi die Polizei dazu zu kriegen, irgendwann selber Statistiken ab 1984 rauszugeben. Die sind natürlich anonym, also da wird nichts über die Betroffenen erzählt. Wir haben dann irgendwann angefangen, diese Dokumentation auch zu Taser-Toten zu machen. Das hat dazu geführt, ich glaube, dass man sagen kann, dass unsere Arbeit dazu geführt hat, dass seit diesem Jahr die Polizei auch offizielle Taser-Statistiken rausgibt. Das gab es vorher nicht. Also die geführt werden sie seit 21, aber jetzt erstmals haben sie rausgegeben, dass auch quasi ja so ein Druck funktioniert hat. Also wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal auch bei polizeischüsse.zilib.de schauen und ansonsten das mit dem Audio vielleicht weitersagen.